Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Es ist das kleinste Flächenland Deutschlands und was die Einwohnerzahl angeht, ist es das zweitkleinste nach Bremen. Gerade mal 1 Million Menschen leben dort und wenn ihr in der Schule gut aufgepasst habt, dann wisst ihr natürlich längst, die Rede ist vom Saarland. Und dafür, dass dieses Land so klein ist, hat es eine ganz schön interessante Geschichte, die man allerdings wirklich nicht auf den allerersten Blick versteht, weil es innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums mal zu Deutschland gehörte, mal zu Frankreich gehörte, aber irgendwie auch eigenständig war. Es ist kompliziert, dazu guter Pop, das sagen wir von Deutschlandfunk Nova ja gerne mal, aber mit gutem Pop kommen wir hier nicht weiter. Deswegen versuchen wir es doch mal mit ihm.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Moin, moin. Aber ob ich weiterhelfen kann, das wird sich ja erst noch zeigen.
Na, da hoffen wir aber mal drauf. So, bevor wir loslegen mit dem Saarland, sprechen wir über Hessen, denn wir fahren nach Fulda. Es ist die letzte Live-Show, die wir dieses Jahr haben mit einer Stunde History, nämlich am 6.11.
Genau. Um 19 Uhr geht's los und zwar im Fürstensaal. Und da reden wir über Bonifatius, den heiligen Bonifatius und die Christianisierung Europas. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Es beginnt um 19 Uhr und anmelden könnt ihr euch unter deutschlandfunknova.de und wir freuen uns auf euch.
Das tun wir. So, das Saarland, das liegt ja direkt an der deutsch-französischen Grenze und das spiegelt sich ja auch in der Geschichte dieses Bundeslands wider.
Ja, das kann man wirklich sagen. Also viele Menschen im Saarland, die sprechen Französisch und umgekehrt im Departement Moselle in Lothringen sprechen sehr viele Menschen Deutsch. Es gibt offene Grenzen, entsprechend groß ist der kulturelle Austausch, aber während der Corona-Krise beispielsweise, da wurden die Grenzen ja dicht gemacht und das öffentliche Leben war ausgebremst.
Man kann selbst am Wappen dieses kleinen Bundeslandes sehen, dass im Saarland ordentlich was los war. Das ist im Vergleich zu den anderen Wappen anderer Bundesländer ganz schön vollgepackt. Was kann man alles sehen auf diesem Wappen?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr auffällig, weil dort 4 sehr unterschiedliche Elemente vereint sind. Und die haben natürlich alle eine Bedeutung. Sie stehen für das Kurfürstentum Trier, das Herzogtum Lothringen, das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken und für die Grafschaft Saarbrücken. Und diese 4 Herrschaften waren in der Zeit vor 1789, also vor der Französischen Revolution, ausschlaggebend für das Saarland. Und daran kann man eben auch die enge Verknüpfung zu Frankreich erkennen. Saarland war seit dem Mittelalter zwar mehrheitlich deutschsprachig, aber auch immer wieder unter französischem Einfluss.
Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Saarland ja auch erstmal Frankreich zugesprochen.
Ja, das Saarland war eben seit dem Versailler Vertrag Teil Frankreichs. Und damals wurde das Land und damit natürlich vor allem auch der Kohlebergbau als Entschädigung für Kriegsschäden vom Deutschen Reich abgetrennt. Zwar stand das Saarland weiterhin unter der Verwaltung des Völkerbundes, aber Frankreich erhielt eben die Kohlereviere und die Eisenbahn und damit war das Saarland für 15 Jahre unter französischer Kontrolle. Es wurde übrigens der französische Franc eingeführt und das hatte für die Saarländerinnen und Saarländer erhebliche Konsequenzen, denn die große Inflation am Ende der 1920er Jahre, die war im Saarland nicht so stark zu spüren, weil sie eben zu Frankreich gehörten.
Hat denn dieser Übergang von der deutschen Wirtschaft in die französische reibungslos funktioniert oder gab das irgendwie Schwierigkeiten?
Naja, es hat irgendwie funktioniert, kann man wohl sagen. Es gab eben kein vom Volk gewähltes Parlament, das Befugnisse hatte. Das Ganze war auf 15 Jahre angelegt, also es endete sowieso 1935. 1933 kamen bekanntlich die Nazis an die Macht und die machten unentwegt Propaganda, dass die Saar oder das Saarland wieder heim ins Reich müsse. Der Slogan hieß, Deutsch ist die Saar immer da. Das ist so ein bisschen gequält, aber trotzdem ein Propagandaslogan. Und die Rückkehr der Saar, so hieß das dann, war auch eine Tilgung der Schmach des Versailler Vertrages. 1935 kam dann die Abstimmung. 90,5% stimmten für die Rückkehr zum Deutschen Reich. Und man kann sagen, Saarland war immer zwischen Deutschland und Frankreich irgendwie umstritten. Und das blieb eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg so.
1954 sollte dann mal Schluss sein mit diesem ganzen Gezanke um das Saarland. Im Oktober vor 70 Jahren, da handelten Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Premier Pierre Mendès France das sogenannte Saarstatut aus. Das sollte für Frieden sorgen. Und jetzt nimmt uns Chrissy Mockenhaupt mal mit zurück in diese Zeit.
Herzlich willkommen im Saarland, da wo die deutsche Gründlichkeit und das französische Savoir-Vivre zusammenkommen. Das Land zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg, da wo es Europaparlament ist. Wir feiern halt unser 70-jähriges Bestehen.
So könnte es heute aussehen, wäre es nach Johannes Hoffmann gegangen, dem ersten Ministerpräsidenten des Saarlandes. Seine Vision, ein Europa ohne Nationalstaaten.
Wer an Europa glaubt, der weiß, dass es in diesem neugeordneten Europa keine Landesgrenzen mehr gibt, sondern nur noch Landschaftsgrenzen, die sich vornehmlich aus der kulturellen Eigenart ergeben.
Die Aushandlung des Saarstatuts zwischen Frankreich und Deutschland kommt ihm daher sehr gelegen. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung, 1954, ist das Saarland ein teilautonomer Staat, der zur französischen Besatzungszone gehört. Es hat eine eigene Verfassung, eine eigene Staatsangehörigkeit, einen eigenen Ministerpräsidenten. Außenpolitisch und wirtschaftlich ist das Saarland aber stark abhängig von Frankreich. Landeswährung ist der französische Franc. 1954 handeln Deutschland und Frankreich die Pariser Verträge aus. Sie beenden unter anderem das Besatzungsregime in Deutschland und sollen die Saarfrage klären. Denn über das Saarland gibt es seit Ewigkeiten Streit zwischen Deutschland und Frankreich. Um Frieden zu schaffen, unterzeichnen der französische Ministerpräsident Pierre Mendès-France und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer am 23. Oktober 1954 das Saarstatut.
Niemals wieder sollen sich die beiden Völker, die sich ihrer Tapferkeit nicht mehr zu beweisen brauchen, in sinnlosen Kriegen zerfleischen. Die Aussöhnung der beiden Völker wird Europa den inneren Frieden geben.
Das Saarland soll seine Wirtschafts- und Währungsunion mit Frankreich beibehalten, die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland ausgeweitet werden. Die Außen- und Verteidigungspolitik soll ein neutraler europäischer Kommissar leiten. Außerdem gibt es kein Parteienverbot mehr. Bisher gibt es nämlich keine deutschlandfreundlichen Parteien wie etwa die CDU oder die SPD. Das ändert sich mit dem Beschluss des Saarstatuts und beeinflusst massiv den folgenden Wahlkampf für die Volksabstimmung, genau ein Jahr nach der Unterzeichnung. Zwischen Juli und Oktober 1955 tobt im Saarland der bis heute heftigste und brutalste Wahlkampf, den Deutschland seit dem Krieg erlebt hat. Wasserwerfer und Beleidigungen sind an der Tagesordnung. Die beiden Lager, die Ja- und die Nein-Sager, stehen sich verfeindet gegenüber. Die einen werden als Separatisten bezeichnet, die anderen als Nazis. Die Nein-Sager machen auch viel Stimmung gegen Ministerpräsident Johannes Hoffmann, den Dicken. Gesungen wird von einigen, die das Saarstatut ablehnen, nicht nur die erste, heute verbotene Strophe des Deutschlandliedes, sondern auch andere Lieder, die Deutschland als einzig wahre Heimat hervorheben. Hoffmann, der selbst in den 1930ern vor den Nazis ins Ausland geflohen war und sich schon vor seiner politischen Karriere als Journalist gegen Hitler ausgesprochen hatte, warnt im Wahlkampf vor der nationalistischen Stimmung im Saarland.
Diese Töne, die wir in den letzten 14 Tagen gehört haben, wecken in der Welt böse Erinnerungen und bange Ahnungen. Diese Sprache, die die Neinsager bisher gesprochen haben, ist nicht das beste Deutsch.
Die durch das Saarstatut erlaubten pro-deutschen Parteien schließen sich für den Wahlkampf zum Heimatbund zusammen und werben dafür, mit Nein abzustimmen.
Damit hier gar kein Zweifel besteht, wir, die deutschen Parteien an der Saar, und wir sagen an dem 23. Oktober unser ganz kategorisches Nein.
Am Ende gibt es ein eindeutiges Ergebnis. Gut zwei Drittel der Wähler lehnen das Saarstatut ab, bei einer Wahlbeteiligung von über 90%. Damit hatte niemand gerechnet. Ein Plan für diesen Wahlausgang gibt es bisher nicht. Doch klar ist, jetzt muss die kleine westdeutsche Wiedervereinigung vorbereitet werden. Also, die allermeisten Menschen im Saarland waren gegen das Saarstatut. Und warum es abgelehnt wurde, darüber will ich auch sprechen mit dem Historiker Herbert Elzer. Er hat über das Saarstatut publiziert. Hallo, Herr Elzer.
Hallo, Frau Orbach.
Bevor wir da jetzt aber drüber sprechen, springen wir erst noch mal ein ganzes Stück zurück, und zwar in die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass sich das Saarland da wirtschaftlich an Frankreich anschloss und von Deutschland trennte?
Nach dem brutalen Eroberungskrieg des nationalsozialistischen Deutschlands gegen die halbe Welt verfolgte Frankreich 1945 Zerstückelungsabsichten gegen Deutschland. Das Saarland lag in der französischen Besatzungszone. Hier hatte Frankreich also einen guten Zugriff. Rhein und Ruhr dagegen gehörten nicht dazu. Da waren nur indirekte Möglichkeiten gegeben. Was interessierte Frankreich am Saarland? Zunächst der Kohlereichtum. Frankreich brauchte Kohle zur Wiederingangsetzung seiner Industrie. Dann war das Saarland als wichtiges Industriegebiet eine Schwächung Deutschlands, sofern es abgetrennt werden konnte. Bis 1946 strebte Frankreich eine Annexion der Saar an, eine Einverleibung also, aber die Alliierten waren davon nicht angetan. Und so ging Frankreich im Laufe der Zeit dazu über, eher eine indirekte Herrschaft an der Saar auszuüben. Das tat man, indem Vertrauenspersonen in Schlüsselpositionen gebracht wurden, etwa an die Spitze der neuen Saarparteien.
Herr Elzer, ich bin da gerade an einem Begriff hängen geblieben, und zwar beim Begriff der indirekten Herrschaft. Denn ja, aus dem, was Sie mir beschrieben haben, geht mir immer noch nicht so ganz klar hervor, welchen Status das Saarland denn dann hatte. War das zu dem Zeitpunkt dann autonom oder war das teilautonom oder war das dann Teil Frankreichs oder immer noch Teil Deutschlands? Wo stehen wir denn da jetzt gerade?
Und so war es an eine indirekte Herrschaft, also dass Frankreich bereit war, eine begrenzte Autonomie einzuräumen. Aber die Schlüsselpositionen im Saarland, das, was Frankreich interessierte, wurden eben ja von französischen Vertrauensleuten übernommen oder auch von direkt eingesetzten Institutionen.
Also kann man, würden Sie auch sagen, von einer Teilautonomie des Saarlands sprechen?
Ja, im Bereich Soziales, Inneres gab es Gestaltungsmöglichkeiten für die Saarländer, aber eben nicht, was die Wirtschaftsunion anbetraf und was die Politik anging.
Ich würde gerne mal ein paar Jährchen weiterspringen. Es wurde dann ja ab 1952 über die Europäisierung der Saarregion verhandelt. Die Bundesrepublik und Frankreich haben das gemacht. Welche Überlegungen steckten da denn dahinter?
Man muss also ganz klar sagen, es gab keine demokratischen Verhältnisse im Saarland. So, und jetzt kommen wir zur Europäisierung. Ja. Was muss man da nämlich sehen? Sie haben in Ihrer Sendung vom 2. August über die Gründung des Europarats von Michael Gehler von der Universität Hildesheim gehört, dass die Erklärung zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten von 1950, die der Europarat abgegeben hat, für die Zukunft der Tätigkeit des Europarats von elementarer Bedeutung war. Und das gilt auch für die europäische Idee. Denn Europa bedeutet Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Und die waren im Saarland nicht gewährleistet. Tatsächlich hat Bundeskanzler Adenauer Ende Februar 1952 ein Memorandum an den Europarat gerichtet, unter Bezug auf diese Erklärung der Menschenrechte, in dem einzelne Beschwerden gegen die Praxis im Saarland erhoben wurden. Aber auf der anderen Seite wollte Adenauer unbedingt eine Verständigung mit Frankreich. Und das war ja auch absolut berechtigt nach den permanenten Auseinandersetzungen der Vergangenheit, musste eine Aussöhnung mit den Nachbarn her.
Und das ließ sich dann auch ganz gut an. Im Oktober 1954 lag das Saarstatut auf dem Tisch. Das hatte der damalige Bundeskanzler Adenauer mit dem französischen Premier Pierre Mendès-France verhandelt. Dieses Saarstatut sollte das Saarland praktisch autonom machen. Wie bewerten Sie diese Idee?
Unmittelbar zuvor war nämlich in der französischen Nationalversammlung am 30. August 1954 das Projekt einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft und die daran gekoppelte europäische politische Gemeinschaft, also eine supranationale Organisation, gescheitert. Wie sollte nun dann die Europäisierung vonstatten gehen, wenn es kein Europa gab? Ministerpräsident Mendès-France hat nun von Adenauer verlangt, dass es eine Regelung des Saarproblems geben müsse, wenn Deutschland seine Souveränität und den Beitritt zur NATO bekommen wollte. Und genau das war natürlich für Adenauer elementar wichtig. Deswegen in den Pariser Verträgen vom 23. Oktober 1954 bekam Deutschland diese Vorzüge, diese Abkommen, auf die es Wert legte, nur weil es ein Saarabkommen unterzeichnete. Dann wurden endlich politische Parteien, Presseorgane zugelassen, aber gleichzeitig hieß es, das Statut, über das die Bevölkerung in einem Referendum abstimmen sollte, dürfe nicht in Frage gestellt werden. Und das bedeutete für ein autoritäres Regime, wie es an der Saar existierte, natürlich einen idealen Hebel, um eben doch wieder die Meinungsfreiheit zu beschränken.
Herr Elzer, ganz kurze Frage zum Schluss mit Bitte um kurze Antwort. Das wurde ja auch abgelehnt dann. Ein Jahr nach der Veröffentlichung lehnte das saarländische Volk das Saarstatut ab, und zwar mit einer großen Mehrheit, mit einer Zweidrittelmehrheit. Warum?
Einmal, weil die genannten Widersprüche natürlich auch im Saarland nicht unbemerkt blieben. Zum Zweiten, weil die Regierung Hoffmann extrem unbeliebt war und nun endlich Meinungsfreiheit herrschte. Man konnte also diese Regierung damit beseitigen, denn sie setzte sich für ein Jahr ein. Ja, und dann war eben die Bundesrepublik inzwischen wirtschaftlich erstarkt und attraktiv, und die saarländische Bevölkerung wollte den Anschluss an Deutschland. Ja, und nicht zuletzt, das Europaprojekt war erst einmal gescheitert und man stand im luftleeren Raum. Was nützten einem die Versprechungen, wenn es kein Europa gab? Also Europäisierung ohne Europa, las man in der Presse, das war nicht machbar. Aber danach, als die Bundesrepublik und das Saarland zurückbekam, änderte sich alles und die Saar wurde zu einem geeigneten Mittler zwischen Deutschland und Frankreich. Das heißt, in der Zukunft hat man sich dann profiliert und wunderbare Verbindungen zu Frankreich hergestellt, sodass man sagen kann, am 23. Oktober 1955 hat die Saarbevölkerung mit ihrem Nein alles richtig gemacht.
Der Historiker Herbert Elzer war das. Er hat über das Saarstatut publiziert. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Elzer.
Gerne, Frau Orbach.
Matthias, wir bewegen uns mal noch mal weiter zurück und werfen jetzt mal so einen Langzeitblick auf das deutsch-französische Verhältnis, das ja sehr, sehr lange Zeit nicht gut war. Das lag unter anderem an der Réunion-Politik Frankreichs. Was ist die Réunion-Politik?
Réunion war im 17. Jahrhundert und meint nichts weniger als Wiedervereinigung. Also die Vereinigung von Gebieten, die nach Auffassung des französischen Königs jedenfalls mit dem französischen Territorium in einer rechtlichen Verbindung standen. Zum Beispiel durch uralte lehnsrechtliche Verträge. Wir erinnern uns im Mittelalter das Lehnsrecht, die Verbindung zwischen König, Vasallen und Untervasallen. Und zu den Gebieten, die Frankreich eben nach diesen und anderen Verträgen beanspruchte, gehörte auch das heutige Saarland, aber eben auch Elsass-Lothringen, Luxemburg und Teile der Pfalz. Und das, kann man sich ja vorstellen, hat böses Blut gegeben.
Wie hat denn das Heilige Römische Reich reagiert? Denn das Saarland, das gehörte ja zum Reichsgebiet.
Naja, erstmal haben sie gar nicht reagiert, weil alle Kräfte, die im Heiligen Römischen Reich zur Verfügung standen, waren in den sogenannten Türkenkriegen gebunden und es gab keine weiteren militärischen Einheiten mehr, sodass es auch keine große Gegenwehr gab. Die gab es dann aber doch, als Frankreich die Kurpfalz beanspruchte. Der französische König nämlich, der war Schwager der erbberechtigten, berühmten Lieselotte von der Pfalz. Und der machte Erbansprüche geltend und es begann der Pfälzische Erbfolgekrieg und im Frieden von Reichswijk wurde Frankreich gezwungen, die Réunion rückgängig zu machen. Und damit war das Saarland dann wieder Teil des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation.
Und blieb das denn dann so oder wurde das Saarland dann nochmal französisch?
Ja, also es wurde nochmal französisch und zwar nach der Französischen Revolution 1789 bis zum Wiener Kongress 1815. Und in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts gab es heftige Kämpfe, eine europäische Koalition gegen Frankreich gab es. Und 1797 kam es zum Vertrag von Campo Formio zwischen Napoleon und dem römisch-deutschen Kaiser Franz II. Und damit wurde das Saarland wieder zu Frankreich gegeben. 1798 war es das Saar-Departement. Und beim Wiener Kongress musste Frankreich die saarländischen Gebiete wieder abtreten. Dafür übernahmen dann Preußen und Bayern größere Teile des Saarlands. Und es hörte nicht auf. Als 1871 das Kaiserreich gegründet wurde, entstand die Region Saarland, Elsass-Lothringen. Es gab einen starken wirtschaftlichen Aufschwung, unter anderem natürlich wegen des Kohlebergbaus. Also, es gibt eine bewegte und sehr oft grenzüberschreitende deutsch-französische Vergangenheit des Saarlands und sie ist tatsächlich kompliziert.
Ja, und da tauchen wir jetzt mal richtig tief rein mit Professor Gabriele Clemens. Sie ist Historikerin an der Uni des Saarlands. Hallo Frau Clemens.
Hallo Frau Orbach.
Also, eine bewegte und oft grenzüberschreitende deutsch-französische Vergangenheit, so hat Matthias das ja gerade beschrieben. Würden Sie das auch so formulieren, wenn Sie an das Saarland denken in Zeiten der Französischen Revolution?
Auf jeden Fall war das für die Menschen hier im Saarland, aber auch überhaupt im Linksrheinischen, eine sehr bewegende Zeit. Im Zuge des Ersten Koalitionskrieges eroberten die französischen Revolutionstruppen das Linksrheinische 1794. Und die ersten Jahre herrschte Chaos. Die Menschen mussten hohe Kontributionen, also Geld, an die Besatzer bezahlen. Und es war eine ganz schwierige Zeit. 1798 wird das Gebiet dann aber von Österreich abgetreten an Frankreich. Und nun beginnt ein Aufbau nach dem französischen System. Also die Franzosen sehen das Gebiet nicht mehr als besetztes Gebiet, sondern als ihr Gebiet an. Und alle Errungenschaften, die man in der Französischen Revolution in der liberalen Phase, also bevor der Terror erreicht hat, werden auf das Saarland übertragen.
Na, wie genau wirkte sich das denn konkret aus? Also was waren denn die Konsequenzen aus der Herrschaft Napoleons?
Ja, es ist nicht Napoleons. Das ist immer, den Fehler machen meine Studierenden auch immer. Immer. Alles, was erreicht wurde, war schon da, bevor Napoleon überhaupt an die Macht kam.
Okay.
Also dieser Fehler ist immer wieder da. Also die Reformen setzen 1798 ein und die Menschen sind plötzlich gleich vor Gericht. Der Adel verliert seine Privilegien. Die Kirche verliert sehr viel Grund, vor allem in die Klöster. Es wird öffentlich versteigert an bürgerliche Eliten, meistens weniger an Bauern. Die Juden sind zum ersten Mal emanzipiert auf deutschem Boden. Es gibt eine Gewerbefreiheit, eine Steuergleichheit. Also man kann 1798 wirklich als Epochenjahr bezeichnen.
Ich bin ja froh, dass Ihre Studenten das auch alle nicht wissen, sonst würde ich ja jetzt hier ganz blöd dastehen. Wie kam das denn bei den Menschen im Saarland an? Also standen die dem wohlgesonnen gegenüber oder eher nicht?
Ja, Frau Orbach, es gibt immer Verlierer und Gewinner. Fragen Sie mal einen Adeligen oder ein Kloster, das seinen Besitz verliert. Oder fragen Sie dann die, für die dann diese Zeit eine neue Chance bedeutete. Also dass man nicht mehr von einem Monarchen autokratisch oder autoritär absolutistisch regiert wurde, sondern Mitspracherechte hatte. Man konnte politische Clubs gründen. Es gab plötzlich eine Meinungsfreiheit. Wenn auch nicht lange, mit Napoleon schaut es dann wieder anders aus, aber es war schon ein Aufbruch in die Moderne. Man konnte auch sagen, sie sind in die Moderne katapultiert worden hier.
Ich habe übrigens in einem Artikel gelesen, da kamen Sie auch zu Wort, Napoleon war ja nur ein einziges Mal im Saarland, ne?
Nee, er ist mehrfach durchgereist, aber so richtig, dass er sich nicht nur auf der Durchreise war, da war ja ganz viel auf Feldzügen, er war ja auch nicht in Paris. Er ist 1804 hier gewesen, anlässlich seiner Reise, wo er diese rheinischen Departements, dieses neue Gebiet für Frankreich besucht hat, weil er seine Krönung in Paris vorbereiten wollte. Im Dezember 1804, auch etwa in Trier, war er mehrere Tage. Also, und in allen diesen Städten wurde er gebührend empfangen und man hat ihm Bittschriften überreicht. Und das war eine Vorbereitung seiner Krönung. Da war er ganz ausführlich, hier auch in Aachen. Auch Josephine war ganz häufig in Aachen, weil er die Bäder dort so schätzte. Aber im Saarland war er nicht häufig, wenn auf der Durchreise.
Hm. Frankreich war ja im 19. Jahrhundert in der Wahrnehmung vieler Menschen in Deutschland der Erbfeind. Dieses Wort hörte man ja ziemlich häufig. Galt das eigentlich auch fürs Saarland?
Nein, 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 nein. Also da muss man wirklich, das entwickelt sich im Laufe des 19. Jahrhunderts. Aber als 1815 auf dem Wiener Kongress entschieden wurde, dass das Saarland zu Preußen gehören sollte, war die Begeisterung darüber nicht groß oder gar nicht vorhanden. Man hatte Angst vor einer Refeudalisierung. Preußen war ein sehr konservativer Staat und man hatte Angst, dass man alles das, was man in der Franzosenzeit erreicht hatte, also diese liberalen Grundsätze, die Freiheiten, wieder verlieren würde. Also und erst im Laufe des langen 19. Jahrhunderts wendet man sich auch im Saarland nicht mehr so stark Frankreich zu, aber es war auch so, dass man nach 1815 die Kinder eher zur Ausbildung nach Paris geschickt hat und bestimmt nicht nach Berlin.
Hm. Sie hatten den Wiener Kongress gerade schon angesprochen. Das Saarland gehörte seit dem Wiener Kongress ja in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Preußen, Bayern und auch zum Großherzogtum Oldenburg. Wie hat sich das denn ausgewirkt auf das Saarland?
Na, es war eigentlich, das Saarland hat es so nicht gegeben. Es ist genauso, wie Sie es gesagt haben. Es gehörte zu drei Staaten, die diese Gebiete eigentlich überhaupt nicht wollten, weil es auch weit von ihren Hauptstädten entfernt lag. Also es gab zu diesem Zeitpunkt noch keine Saarländer. Das ist erst eine Folge des Ersten Weltkriegs gewesen, als das Saarland dann sozusagen geschaffen wurde, um die Schäden des Ersten Weltkriegs zu kompensieren, wenn man es überhaupt kompensieren konnte.
Würden Sie das Saarland als eine Art Zankapfel bezeichnen zwischen Deutschland und Frankreich?
Na, jede Grenzregion kann sehr schnell zum Zankapfel werden. Ja, aber absolut. Es war immer die Frage, wozu gehört man? Und im 19. und 20. Jahrhundert haben die Saarländer, wenn wir sie so nennen möchten, fünfmal die Staatsangehörigkeit gewechselt, weil es immer wieder hin und her ging aufgrund von Kriegen.
Sie lehren ja an der Uni im Saarland. Wie ist das denn eigentlich heute? Also fühlen sich die Saarländer als Deutsche oder fühlen die sich auch teilweise noch Frankreich zugehörig? Wie würden Sie das selber so persönlich beurteilen?
Also kulturell fühlt man sich Frankreich sehr nah. Auf jeden Fall. Das Essen ist viel besser als im Rest der Republik. Also dieser Einfluss ist nicht zu leugnen. Und ja, ich würde sagen, man fühlt sich Frankreich sehr nah.
Professor Gabriele Clemens war das, sie ist Historikerin an der Uni des Saarlands. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Matthias, wenn man sich das deutsch-französische Verhältnis heute mal anguckt, das wird ja gehegt und gepflegt und es wird immer und immer wieder betont, dass das ja eine ganz besondere Freundschaft ist. Wenn man sich das ansieht, dann kann man sich das kaum noch vorstellen, dass das wirklich mal richtig gekracht hat zwischen diesen beiden Ländern. Warum hat sich denn das Verhältnis im 20. Jahrhundert so sehr geändert?
Naja, es hat natürlich sehr viele Gründe, unter anderem auch persönliche Gründe. Also wer war auf jeder Seite gerade Politiker oder in politischer Verantwortung? Aber einer der Gründe war sicher auch der Kalte Krieg. Die Westalliierten des Zweiten Weltkrieges wollten die Bundesrepublik auf ihrer Seite. Die Bundesrepublik und die DDR natürlich auch, die lagen an der Nahtstelle zwischen Ost und West. Deutschland-West, also die Bundesrepublik, war 1951 Mitglied der Montanunion geworden, also, man glaubt es kaum, der Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl. Und dazu gehörte natürlich auch das Saarland. Außerdem gab es Politiker in jenen Jahren, die Frieden durch Zusammenarbeit erreichen wollten. Ich nenne mal zwei Namen, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Und so konnte sich entwickeln, was wir heute unter deutsch-französischer Freundschaft verstehen.
Diese Gegenden, die da so an den Grenzen liegen, das sind ja so ganz besondere Gegenden. Das Saarland zum Beispiel, es gibt ja auch die Region um Aachen, das ist das Dreiländereck, Deutschland, Belgien, Niederlande. Das sind ja Gegenden, die sind ja prädestiniert dafür, dass man Europa leben kann und im Alltag auch erfahren kann. Klappt das?
Also wenn ich in der Umgebung von Aachen bin, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß überhaupt nicht, in welchem Land ich mich gerade befinde, also Deutschland, Holland oder Belgien. Da sind die Strukturen, wie ich meine, schon sehr ineinander übergegangen und da merkt man eigentlich kaum noch einen Unterschied, außer, dass die Pommes in Holland wirklich besser sind.
Aber Moment, die Pommes in Belgien, die sind noch besser. Die werden doppelt frittiert.
Ja, aber wir hatten ja festgehalten, dass die Corona-Maßnahmen sehr vieles wieder kaputt gemacht haben. Jedenfalls in der Grenzregion um Saarbrücken und auch sicher anderswo ist das Verhältnis zwischen den beiden Staaten etwas beeinträchtigt worden.
Jetzt ist ja die Corona-Zeit zum Glück schon ein Weilchen her und deswegen gucken wir doch mal, wie es jetzt steht um das deutsch-französische Verhältnis. Das machen wir mit Professor Georg Wenzelburger. Er ist Politikwissenschaftler und er unterrichtet an der Uni des Saarlands. Hallo, Herr Wenzelburger.
Ja, hallo.
Sie leben ja selber in Saarbrücken. Wie steht es denn aus Ihrer Sicht um die deutsch-französische Freundschaft im Saarland? Wie nehmen Sie die wahr?
Also ich nehme sie zunächst mal als sehr präsent wahr, in meiner eigenen Blase sozusagen. Aber Saarbrücken ist eine Stadt, die natürlich direkt auf der Grenze liegt und wo sehr viel Austausch besteht. Und im alltäglichen Leben habe ich den Eindruck, funktioniert das auch grundsätzlich ganz gut. Also man fährt hin und her und die viele französische Bürgerinnen und Bürger sind in Saarbrücken zum Einkaufen oder man trifft sich auch mal abends in der Bar und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie schlecht um diese Freundschaft bestellt ist. Es gibt immer wieder mal Momente, wo es auch Konflikte gibt natürlich, auch in der Vergangenheit gab es das immer wieder. Es gibt auch Vorurteile weiterhin. Wir haben hier an der Uni letztes Jahr mal so eine nicht repräsentative Umfrage gemacht, aber dennoch Leute gefragt zu deutsch-französischer Freundschaft oder zu Leben in der Grenzregion und da merkt man natürlich schon, dass auch da immer noch der ein oder andere Ressentiment da ist. Also dass natürlich auch da Befragte gesagt haben, Franzosen, die kommen hier natürlich her und kaufen hier ein, aber ansonsten kümmern sie sich nicht viel oder solche Geschichten. Also ich würde sagen, gemischtes Bild, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist hier im Saarland die deutsch-französische Freundschaft sehr präsent.
Würden Sie denn auch sagen, dass in der Grenzregion dort besonders pro-europäisch gelebt wird? Also sind die Saarländer mehr Europäer, als das möglicherweise die Nordrhein-Westfalen sind?
Also wir haben zum Saarlander jetzt nicht Daten im Vergleich so richtig. Was wir mal gemacht haben, ist eine größere Studie gemacht mit tatsächlich einer sehr großen Erhebung in Deutschland, dem sozioökonomischen Panel, Kollegen und ich, die seit 1974, glaube ich, jedes Jahr befragt die Leute. Und die haben in den letzten paar Wellen auch eine Frage drin gehabt, sozusagen, ob Leute sich europäisch fühlen, ja, oder wie europäisch sich Personen fühlen. Und da sieht man jetzt in Grenzregionen allgemein in Deutschland nicht unbedingt ganz klar ein Muster, von wegen, dass in Grenzregionen die Leute, die dort leben, stärker europäisch eingestellt sind. Das gilt da nicht. Für Saarland sieht man eine Sache schon, wenn man sich einfach mal so die Daten ganz grob anschaut, ist, dass eben grundsätzlich an der französischen Grenze eine gewisse stärkere europäische Einstellung vorherrscht. Also es gibt ein bisschen den West-Ost-Vergleich, das ist nicht unbedingt das Saarland, aber im Westen sind die Leute grundsätzlich europäischer als im Osten. Und für Saarland gilt natürlich schon, dass wir hier gerade in den größeren Ballungsgebieten doch eine relativ starke, auch grenzüberschreitende Alltagsbegegnungen haben. Und die, das können wir auch zeigen in unserer Studie, diese alltäglichen Begegnungen, die auch mit Freundschaften und mit Familie verbunden sind, die führen tatsächlich dazu, dass sich Leute europäischer fühlen. Also es kommt ein bisschen darauf an, warum man sozusagen im persönlichen Leben über die Grenze fährt. Und wenn man das zum Beispiel tut, um dort Freunde und Familie zu treffen, dann ist man durchaus auch ein bisschen europäischer gestimmt.
In der Corona-Zeit, da war das bei Ihnen im Saarland ja nicht ganz so einfach, weil die Grenzen da teilweise auch einfach mal zu waren. Da war das Pendeln dann teilweise unmöglich. Hat das eigentlich Spuren hinterlassen?
Ja, das hat Spuren hinterlassen und ich würde sagen, die man bis heute auch noch nachspüren kann. Und ich würde sagen, so auf zwei Ebenen eigentlich. Also einmal hat es Spuren hinterlassen bei den Leuten, die, ich sage jetzt mal, in der Zivilgesellschaft, in den Vereinen, aber auch politisch sich für grenzüberschreitende Zusammenarbeit stark machen, seit Jahren und vieles aufgebaut haben und die dann gesehen haben, dass innerhalb kürzester Zeit sie nicht gefragt wurden bei irgendwelchen Entscheidungen, die dann sozusagen die Grenze an der Stelle wieder dicht gemacht haben. Also das ist sicher was, was bei den Leuten, die sich aktiv mit grenzüberschreitender Zusammenarbeit im Saarland und auch im Übrigen in Lothringen, also im Mosel, beschäftigen, schon Spuren hinterlassen hat, wie schnell es gehen kann, ohne gefragt zu werden, einfach vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden und dann ist die Grenze zu. Ja, und das hat dann so Folgen in der Grenzregion wie hier im Saarland, dass es hier zum Beispiel eine französische Schule gibt und ein deutsch-französisches Gymnasium, das in Saarbrücken ist, wo ganz viele Schülerinnen und Schüler aus dem Departement Moselle, also gerade dann die 15 Minuten mit dem Bus über die Grenze fahren, das dann nicht mehr ging, ohne getestet zu sein. Dann hatte man gerade wieder mit viel Aufwand sozusagen ein Testzentrum aufgebaut und dann wurde das wieder zunichte gemacht, weil dann plötzlich Moselle, wir wollen uns gar nicht daran erinnern, Virus-Variantengebiet wurde und dann musste man nochmal anders testen. Also das hat da Spuren hinterlassen, glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass man gesehen hat, dass in der Pandemie sozusagen allein jetzt nicht durch die Grenzschließung nur, sondern auch die Tatsache, dass es die Pandemie gab und auch Ängste gegenüber sozusagen der Virus kommt jetzt aus Frankreich hier rüber. Ne? Es war historisch so, dass es dort ein bisschen früher höhere Zahlen gab, dass dort auch durchaus Ressentiments klar wurden oder es immer wieder auch Berichte gab darüber, dass französische Personen, die über die Grenze kamen, um hier einzukaufen oder an der Tankstelle zu sein, dass es dort sozusagen auch Unmutsäußerungen gab von saarländischen Bürgern. Ich kann es nicht einschätzen, inwieweit das signifikant ist, ob das jetzt überzufällig so ist, aber diese Berichte gab es und ich glaube, auch da hat das durchaus Spuren hinterlassen.
Das heißt, so richtig krisenfest ist ja das deutsch-französische Verhältnis, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, nicht.
Ja, krisenfest ist immer die Frage, was das für eine Krise ist. Ja, also ich glaube, es ist natürlich eine extreme Krise, die uns Freiheitsrechten beraubt hat. Bei allen Dingen natürlich, ne? Also beraubt und aus gutem Grund, weil es eben eine Pandemie gab. Aber das ist natürlich schon eine massive Einschränkung in die Freiheitsrechte. Und insofern war das natürlich auch eine Bedrohung. Und Bedrohungen sind emotional. Bedrohungen sind nicht was, wo ich sagen kann, das ist eine Krise, die, keine Ahnung, weit weg ist und die ich irgendwie rational bearbeiten kann, sondern das ist eine emotionale Bedrohung. Die Krise war um die Ecke, war sozusagen vielleicht im eigenen Haushalt oder auch gerade nur über der Grenze. Und diese Emotionalität hat, glaube ich, an der Stelle, ich glaube auch nicht nur im deutsch-französischen Verhältnis, große, große Herausforderungen mit sich gebracht. Das, denke ich, könnte man genauso allein für Deutschland oder auch ohne Blick auf die Grenzregionen sagen. Das ist einfach eine Sondersituation gewesen, die aber sich eben dann hier in so einer Grenzregion besonders stark auswirkt, weil man eben Dinge aufgebaut hat, um die Grenze zu überwinden, um zusammenzukommen. Und dann wirkt sich das natürlich besonders stark aus. Und ich glaube, was man schon sagen kann, dass es gab auch schon auch einen Lerneffekt, ne? Also bei den ein oder anderen Akteuren jetzt, wenn wir nochmal auf die politische Ebene schauen. Man ist sich, glaube ich, dessen heute schon auch bewusst, dass, wenn sowas nochmal passieren würde, man vielleicht zunächst mal in den Grenzregionen nachfragt, bevor man einfach aus Berlin an der Stelle oder durch das RKI bestimmte Varianten feststellt oder aus Berlin Entscheidungen zu Grenzkontrollen eben an der Stelle macht. Also insofern, ich glaube, die Krise gab es. Es gab auch die Lehre daraus und die Lehren würden mich jetzt erstmal positiv stimmen, dass wir vielleicht ein bisschen krisenfester geworden sind in der Region.
Sie haben ja gerade die Bundespolitik in der Corona-Zeit kritisiert. Glauben Sie, es wäre besser gewesen, wenn man das da vor Ort gelöst hätte, wie man damit umgeht mit der Corona-Krise?
Also ich glaube, es ist so, dass man das schon so sehen muss, dass die Sprachfähigkeit eben nicht da war. Also man hat einfach an der Stelle, und ich kann das ja auch nachvollziehen, ja, hinterher ist man immer schlauer, aber wenn man auch in der Bundespolitik in solchen Situationen ist, im Gesundheitsministerium und das RKI berät und sagt, wie handeln wir jetzt an der Stelle, und man sieht hohe Zahlen auf der anderen Seite, dass das natürlich sozusagen dann eine Entscheidung ist, ist ja auch nachvollziehbar. Das Problem, glaube ich, ist, dass man eben hier in der grenzüberschreitenden Region nicht so wirklich nachgefragt hat. Und insbesondere im zweiten Schritt, also im ersten Schritt zu sagen, in dieser ersten Sondersituation mit dem Lockdown, in der Situation, wo man noch wenig weiß über das Virus, wo man auch noch nicht viel weiß, wie man damit umgehen kann, dann so zu reagieren, ist das eine. Das, denke ich, kann man noch stärker nachvollziehen. Was tatsächlich, glaube ich, noch für größere Verstimmung gesorgt hat, war tatsächlich dann im zweiten Fall, als dann hier in der Grenzregion von vielen Akteuren in Zusammenarbeit die Möglichkeiten für Testungen zum Beispiel an der Grenze in so einem gemeinsamen deutsch-französischen Testzentrum, also fast schon Modellcharakter, ne, für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wo man das dann aufgezogen hatte, dass dann in dem Moment, wo plötzlich das RKI sagt, wir haben ein Virusvariantengebiet im Departement Moselle, also was für uns hier relevant ist, wo die Leute rüberkommen, dass sozusagen damit diese ganze Arbeit wieder ad absurdum geführt wurde, weil dann es plötzlich hieß, nee, die brauchen also einen PCR-Test und das geht so einfach nicht mehr und so weiter. Und damit, glaube ich, gab es mehrere Momente, wo man einfach vermisst hat, dass man sich mal erkundigt. Ja. Also dass man, es geht gar nicht darum zu sagen, die machen das alles falsch in Berlin, die machen das in dem Moment, glaube ich, so gut wie es ging, aber der Moment zu sagen, stopp, es gibt hier in Deutschland, das gilt ja nicht nur für die Grenzregion hier, sondern auch für viele andere, es gibt eben ganz, ganz viele Grenzregionen, ja, die ganze deutsche Grenze entlang gehen, sich zu überlegen, was hat das für einen Pendler, der über die Grenze fährt, für Auswirkungen, und einmal nachzufragen, das hätte, glaube ich, ganz, ganz viel lösen können an Unmut und auch an Problemen, die dann hier sozusagen vor Ort relevant geworden sind.
Herr Wenzelburger, ich würde gerne ein bisschen positiver aus diesem Gespräch rausgehen. Und deshalb würde ich gerne wissen, Sie leben ja selbst im Saarland. Was schätzen Sie denn am allermeisten daran, in dieser Grenzregion zu leben?
Neben ganz vielen praktischen Dingen, dass man ein größeres Angebot beim Einkaufen hat, wenn man in einem französischen Cora fährt, als wenn man das hier beim Rewe macht, schätze ich in Saarbrücken am allermeisten tatsächlich die Stimmung, die sich durch die Grenzlage ergibt. Also wenn man hier durch die Altstadt läuft, über den St. Johanner Markt, was so der größte Marktplatz in Saarbrücken ist, dann hört man ein Gemisch aus Französisch und Deutsch. Es gibt eine schöne Stimmung, die sich dadurch zeigt. Es gibt ganz viele grenzüberschreitende Kulturprojekte und Festivals, die stattfinden, wo auch die beiden Völker sozusagen zusammenkommen. Links und rechts der Grenze. Das ist eine ganz schöne Stimmung und eine ganz schöne Begegnung auf der persönlichen Ebene. Und insofern ist das was, was ich sehr, sehr schätze.
Professor Georg Wenzelburger war das. Er ist Politikwissenschaftler, unterrichtet an der Uni des Saarlands und ist überzeugter Saarländer. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Matthias, dieses Hin und Her des Saarlands zwischen Frankreich und Deutschland, das hat ja in der Vergangenheit für jede Menge Auseinandersetzungen gesorgt. Was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat denn die deutsch-französische Freundschaft aus deiner Sicht heute?
Also der Stellenwert ist wirklich enorm hoch und ich glaube, sie gehört tatsächlich zu den wichtigsten Weichenstellungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind mir dann auch die Beweggründe im Einzelnen in Frankreich und in Deutschland ziemlich egal. Während des Kalten Krieges war sicher sehr viel politisches Kalkül dabei, aber heute ist das Verhältnis zwischen beiden Staaten sehr stabil und damit geht davon auch eine Stabilität für Europa aus. Und erstaunlich dabei ist, dass Politiker extrem gegensätzlicher politischer Couleur sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Also Helmut Schmidt, SPD, und der sehr konservative Giscard d'Estaing als französischer Staatspräsident. Oder Helmut Kohl von der CDU und der Sozialist François Mitterrand. Also ich glaube, das gute Verhältnis zwischen den jeweiligen Regierungschefs ist ungeachtet des einen oder des anderen Misstons immer gut und es bleibt hoffentlich für immer stabil. Und das ist tatsächlich gut für uns alle in Europa.
Das war eine Stunde History über die, wie versprochen, komplizierte Geschichte des kleinsten Flächenlands Deutschlands. Über das Saarland haben wir gesprochen und ich hoffe, wir konnten für etwas Klarheit sorgen. Die nächste Sendung ist eine ganz besondere. Es geht um die Boomer und zwar zusammen mit den Kollegen vom Deutschlandfunk Nova Podcast What the Wirtschaft. Und bitte nicht vergessen, letzte Chance, uns dieses Jahr live zu erleben, gibt es in Fulda am 6.11. Tickets über deutschlandfunknova.de. Tschüssi!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.